Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Folge 363, das Redaktionsgespräch hier aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. In wenigen Tagen beginnt in der chinesischen Hauptstadt Peking die Beijing Auto Show, die Beijing Chiljan. Das ist die Leitmesse der internationalen Automobilindustrie. Früher war das vor allem ein Schaulaufen der deutschen Autokonzerne. Bisschen noch so der US-Hersteller und der japanischen Marken. Heute ist der Markt zwar immer noch riesig, der chinesische, aber jetzt, wo E-Autos immer wichtiger werden, sind es plötzlich nicht mehr BMW oder Mercedes-Benz oder Volkswagen, auf denen bei dieser Beijing-Automesse die Aufmerksamkeit liegt. Es sind vielmehr die heimischen chinesischen Autokonzerne. Geely, BYD, NIO, Li Auto, Xiaopeng oder auch Xiaomi. Dieser Trend weg von den europäischen Herstellern hin zu den chinesischen, der steht sinnbildlich für das, was sich generell abspielt in anderen Wirtschaftsbereichen, aber auch in der globalen Geo- und Sicherheitspolitik. Früher hat China mitgespielt. Heute ist die Volksrepublik der große Player, an dem man nicht mehr vorbeikommt, zum Beispiel auch, wenn es um die Krise im Nahen Osten geht oder auch um Russlands Krieg in der Ukraine. Darüber sprechen wir heute. Wir, das sind Sandra Pfister aus der Deutschlandfunk-Wirtschaftsredaktion in Köln. Seit Jahren befasst sie sich mit den Fragen der internationalen Wirtschaftspolitik. Hallo Sandra.
Hallo Steffen.
Und Stefan Detjen, Leiter des Deutschlandfunk-Hauptstadtstudios. Er hat gerade Bundeskanzler Olaf Scholz auf seiner Reise nach China begleitet. Hallo Stefan.
Hallo, und inzwischen lassen auch die sporadischen Jetlag-Attacken wieder nach. Du kennst das, die hat man danach zwei Tage so.
Ich bin Steffen Wurzel, seit Januar im Team des Deutschlandfunk-Hauptstadtstudios. Zuvor war ich mehrere Jahre lang Korrespondent in Shanghai und auch hier in Berlin habe ich China immer fest im Blick. Willkommen, ihr beiden. Sandra, aus Sicht der Wirtschaftsredakteurin, was denkst du, war diese jüngste Reise nach China von Olaf Scholz aus Sicht der deutschen Autoindustrie zumindest ein Erfolg?
Ich glaube, da kann man ein bisschen ins Grübeln kommen. Ich glaube, wir werden hier gleich noch mit Obst um uns werfen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wurden wirklich die niedrig hängenden Früchte geerntet. Was kam denn dabei raus für die Automobilindustrie? Soweit ich weiß, eine Absichtserklärung, die ein bisschen mehr Zusammenarbeit beim automatisierten Fahren bringen soll.
Hoch umstritten,
aber viel mehr dann auch nicht. Dann gab es ein Abkommen, was für die Landwirtschaft regelt, dass die Deutschen mehr Rindfleisch nach China ausführen dürfen, nicht mehr Schweinefleisch, was ihnen wirklich was gebracht hätte, weil China dann großer Absatzmarkt ist. Es geht um mehr Rindfleisch und ich glaube, da habt ihr beide schon viel darüber berichtet, mehr Äpfel, es dürfen mehr Äpfel ein- und ausgeführt werden. Das ist jetzt nicht das Riesengeschäft. Es gab noch so einen kleinen Punkt für den Umweltschutz, dass mehr Plastikmüll vermieden werden soll. Das ist so ein bisschen Gesichtspflege fürs Umweltministerium, würde ich sagen. Also insgesamt kam da schon weniger Konkretes bei raus als erhofft, oder? Korrigier mich.
Ja, vor allem lag der Fokus ja gar nicht so sehr mehr auf den Autos, auf der Autoindustrie, so wie früher. Stefan, du hast nach Rückkehr aus China von dieser ganz eindrücklichen Szene berichtet, dass die deutschen Autohersteller plötzlich von den Äpfeln in den Hintergrund gerückt wurden.
Naja, das war diese Szene, die ich beschrieben habe, auch hier in der Redaktionskonferenz, wie am letzten Tag der Reise dann beim Besuch des Bundeskanzlers beim chinesischen Regierungschef Li Qiang in der großen Halle des Volkes, also du kennst das, Steffen, also wirklich denkbar riesig, gigantisch dieses Gebäude am Platz des himmlischen Friedens, da wird man mit wirklich unfassbar zackigen militärischen Ehren empfangen, alles sehr, sehr eindrucksvoll und dann gibt es am Ende dieser Reisen immer diese Vertragsunterzeichnungszeremonien und ich kenne das auch von früheren Reisen mit Angela Merkel, da sitzen dann Wirtschaftsbosse so, die sind ja dann so ein CEO von so einem deutschen DAX-Unternehmen, der ist ja sozusagen vom Habitus her so Ranghöhe chinesischer Wirtschaftsminister und die sitzen mindestens da und hinten dran stehen dann die Regierungschefs und vorne werden diese Abkommen unterzeichnet und das haben wir oft erlebt, wie dann da große deutsche Unternehmen Millionen Abkommen unterzeichnen und dieses Mal war das eben so, dass mir als Bild geblieben ist, keiner der CEOs kam nach vorne, sondern es kamen die Minister nach vorne, Verkehrsminister Wissing mit dem Abkommen über dieses automatisierte Fahren, da geht es um Standards, also die Entwicklung von gemeinsamen Standards, das ist ja schon nicht unbedeutend, dass man versucht da Standards zu entwickeln, damit man marktfähig gegenseitig bleibt und dann kam Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, staatstragend, setzte sich nach vorne, unterzeichnet das Abkommen.
Den Äpfeldeal.
Die Lieferung, den großen Apfeldeal, also bisher, ich wusste das auch nicht, bisher dürfen keine deutschen Äpfel nach China exportiert werden. Jetzt dürfen also Äpfel exportieren. Ich weiß nicht, ob das ein Milliardengeschäft ist. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das ein besonders grünes Projekt ist, dass wir jetzt Äpfel mit Schiffen oder Flugzeugen nach China fliegen. Und am Rand standen dann die CEOs, die mitreisenden CEOs von Siemens, BASF, Mercedes, BMW.
Steht das eurer Meinung nach sinnbildlich im Grunde für das Jahr 2024? Wo stehen wir inzwischen mit den Chinesen in Sachen Wirtschaft?
Naja, ich glaube, ich habe gesagt, da ist ein bisschen was Sinnbildliches dran. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wenn man fragt, was kommt da raus für diese CEOs der großen Unternehmen, die da drei, fast vier Tage mit dem Kanzler unterwegs sind. Das ist ja für die auch ein erhebliches Zeitinvestment. Warum machen die das? Und ich glaube, einer der Effekte, den kriegen wir eben nicht zu sehen. Ich glaube, was da passiert ist, dass der Kanzler von denen dann eben Spickzettel kriegt und dann unter Umständen im Gespräch mit dem chinesischen Regierungschef oder, wenn es besonders schwierig ist, mit dem Staats- und Parteichef Xi Jinping dann eben sagt, und dann hat Siemens in der Provinz so und so folgendes Problem, da weiß ich nicht, funktioniert der Straßenanschluss nicht oder die haben da Genehmigungsprobleme, kümmern Sie sich doch mal drum. Ich glaube, dass das...
Also die suchen quasi die Nähe während eines solchen Besuchs, um dann im richtigen Moment ihre Themen platzieren zu können, so ein bisschen.
Naja, um das zu nutzen, dass dann da der Bundeskanzler ist, dass man da den Draht dann wirklich in die Spitze hat. Wobei das ja auch, das habe ich auch gehört, bis hin zu deutschen Mittelständlern, große deutsche Mittelständler, die in China sind, die sind selbstständig im Kontakt mit der chinesischen Regierung. Die sagen zum Teil, ich brauche da gar keine große Unterstützung der Bundesregierung, wenn wir in China sind. Das ist so wichtig, da reden wir also mindestens auf der Höhe Provinzgouverneure.
Sandra, das Handelsblatt hat geschrieben, nach dieser Reise sehr drastisch, Xi lässt Scholz auflaufen. Würdest du das teilen?
Nicht so stark, aber ich glaube, er hat ihn schon ein bisschen am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Also es ist ja irgendwie klar, da werden wir bestimmt auch gleich noch drüber reden, China überschwemmt, kann man schon sagen, den europäischen Markt, den deutschen Markt mit Waren. Und der Kanzler, insbesondere Autos sind ein großes Thema, Solarindustrie, Windenergie, könnte man alles gleichermaßen ansprechen. Und der Kanzler folgt der Linie der Autoindustrie, das nicht mal anzusprechen und nicht zu sagen, oh, jetzt sprechen wir mal an, dass ihr mit billigem Dumping unseren Markt kaputt macht. Also insofern würde ich sagen, der hat da schon keine besonders starke Figur gemacht, denn alles, was Xi Jinping auch gesagt hat, er hat ja im Grunde genommen, wenn der Kanzler dann mal so eine Kleinigkeit angesprochen hat, hat er im Grunde genommen ja mit Dialektik angefangen und ist dann irgendwie ausgewichen und hat im Grunde genommen alles abgestritten. Also da gab es ja keinen Dialog das in dem
dieses,
Sinne, oder?
Das ist dieses große Stichwort Überkapazitäten, ne? Dieses Schlagwort, was zurzeit sehr auch die Runde macht.
Ja, das ist das, was wir sehen, dass in China gigantische Kapazitäten ausgebaut werden zum Bau von insbesondere Elektrofahrzeugen. Und das ist für Deutschland natürlich existenziell. Jemand hat neulich mal erzählt, auf dem Weltmarkt wurden in der Vergangenheit immer so 6 bis 8 dieser riesigen Transportschiffe gebaut, die dann vollgestopft werden mit Tausenden oder Zehntausenden von Autos. Also Weltmarkt bisher so 6 bis 8. China baut davon zurzeit 60. Das ist so die Dimension
von den Schiffen, ne?
Von diesen Schiffen, die da kommen sollen, um diese vielen chinesischen Elektroautos in den Markt zu bringen. Das sind ja, der Markt ist so, dass das in China, da gibt es ein paar große, die hast du gerade genannt, aber es gibt auch eine Vielzahl von kleinen Herstellern, die aber dann kooperieren mit Staatskonzernen und dadurch in China sehr stark subventioniert werden. Und das Argument der Europäer, auch der Europäischen Kommission ist ja, was da stattfindet, sind Dumping. Da werden Überangebote geschaffen, vollkommen unproportional zum chinesischen Binnenmarkt. Und China versucht, den Weltmarkt mit diesen Autos, wenn man auf diese Schiffe schaut, sprichwörtlich zu fluten. Das sind Wettbewerbsverzerrungen. Und das ist jetzt, man kann das, glaube ich, gar nicht unterschätzen für Deutschland, gerade die Autofrage angesichts der Bedeutung der deutschen Automobilindustrie, was da passiert. Und das Interessante ist ja, dass die deutsche Automobilindustrie, sowohl die CEOs, die dabei waren, als auch der Verband der deutschen Automobilindustrie sagen, wir sind da gewappnet, wir schaffen das. Wir sind zwar, zum Beispiel VW sagt das ja deutlich, wir sind noch nicht konkurrenzfähig mit unseren Modellen, aber wenn die Chinesen kommen in den nächsten 1, 2, 3 Jahren, haben wir neue Modelle, konkurrenzfähige, besonders im Niedrigpreis- und mittleren Preissegment. Mit denen sind wir mit dieser großen chinesischen Konkurrenz wettbewerbsfähig.
Man kann
du kennst das ja auch, Steffen, du hast ja in China, Shanghai, großer Wirtschaftsstandort, so lange gearbeitet. Vielleicht kannst du auch noch mal was schildern, wie du gerade diese chinesische Autoindustrie, diese Entwicklung wahrgenommen hast.
Also dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, finde ich insofern interessant, weil wir Deutschen da ja eine Sonderrolle haben. Oder anders gesagt, die deutschen Autohersteller haben eine Sonderrolle. Dass die sich gegen diese EU-Subventionsuntersuchung gegen chinesische Hersteller, Stichwort Dumping, Stichwort Überkapazitäten, dass die sagen, wir wollen diese Untersuchung gar nicht.
Vielleicht erklären, dass es da auch einen Dissens gibt oder
genau.
Sich auftut zwischen EU, von der Leyen und Scholz.
Also zunächst ist das, finde ich, bemerkenswert. Scholz hätte ja auch sagen können, ich stelle mich hinter die Linie der EU. Das ist so ein bisschen übergeordnet. Wir haben einen Binnenmarkt, lass sie doch erstmal untersuchen. Aber er hat sich ja, wenn ich es richtig sehe, klar gegen diese Untersuchung ausgesprochen oder positioniert. So, warum macht er das? Meine These ist, weil eben die deutschen Autohersteller sehr stark auf Scholz und sein Team eingewirkt haben. Sag da mal, das würde es nicht so gut finden. Warum finden es die deutschen Autohersteller nicht gut? Zum einen, weil sie sehr tief involviert sind eben auf dem chinesischen Markt. Das heißt, sie fürchten sich vor Sanktionen, vor möglichen Gegensanktionen durch die chinesische Seite. Das würde sehr teuer werden. Das sind dann diese sogenannten asymmetrischen Handelsbeschränkungen, die die Chinesen dann durch die Blume oder direkt ja, ausrollen könnten. Und das Zweite ist, dass die deutschen Autohersteller ja auch strukturell sehr tief drin sind inzwischen im chinesischen Automarkt. Also Volkswagen hat vor einem halben Jahr oder so eine große Kooperation mit Xiaopeng, mit diesem großen E-Autohersteller verkündet. Das heißt, die sind da mitgefangen, mitgehangen. Und ein Unternehmen wie Mercedes-Benz gehört zu knapp 20% chinesischen Anteilseignern, einem chinesischen Staatskonzern und einem staatsnahen chinesischen Investor. Und somit kann man sagen, so jetzt sehr plakativ gesagt, Deutschlands Autoindustrie ist schon in vielen Punkten sehr chinesisch und deswegen sind die da dagegen.
Jedenfalls verflochten und die
verflochten,
es ist offenkundig ja. Die Sorge davor, dass da, wenn da ein Handelskrieg entsteht, dass dann die deutsche Exportindustrie, sowohl die Autoindustrie als auch Chemie, die sind ja auch sehr stark, die waren auch mit dabei bei der Reise, die CEOs von BASF, der künftige, Bayer, anderen Kunststoffherstellern, dass die in einem solchen Handelskrieg so viel verlieren würden, dass sie lieber auf diese starke Konkurrenz setzen. Scholz hat das, wir waren mit dem Bundeskanzler in Shanghai in der Universität, da gab es so eine Art Townhall-Format mit Studierenden dieser Universität. In der
Tongji-Uni, ne?
In der Tongji-Uni.
Hat auch eine große Tradition
mit
Deutschland. Tolle
Universität, sehr, sehr eindrucksvoll, moderner, sehr, sehr schöner Campus, sehr eindrucksvolle Studierende, alle sprachen Deutsch, unterschiedliche, nicht nur
Germanisten. Wobei die handverlesen waren, kann man von ausgehen.
Die sind handverlesen, ja, aber es war so, da saßen also, ich würde mal so schätzen, 200 Studierende in einem großen Kreis und Scholz hat gesagt, so meldet euch und dann haben sich da jeweils in jeder Runde so 30 Leute gemeldet und er hat dann gesagt, da hinten und so weiter. Also das wirkte nicht so, wie man das kennt, wenn da so vorgelesene Fragen kommen. Manche von denen waren sicherlich gefragt. However, was ich erzählen wollte, dass Scholz da eben, als da angesprochen wurde, Automobilindustrie-Wettbewerb, dass der gesagt hat, naja, die Sorge, dass die Deutschen da untergehen, ist Quatsch, hat er gesagt. Und hat gesagt, wir kennen das in Deutschland, wir waren eben ein Autoland. Nach dem Krieg, in der Zeit des Wirtschaftswunders, fuhren auf deutschen Straßen nur deutsche Autos. Und dann kamen irgendwann die Peugeots und die Renaults aus Frankreich und die britischen Autos. Und alle haben gesagt, das ist das Ende der deutschen Automobilindustrie. Dann kamen irgendwann die japanischen Autos und alle haben gedacht, das ist das Ende. Und es war Quatsch. Dann kamen die Koreaner und damit kam man auch zurecht. Und jetzt kommen die Chinesen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Sandra, ob das sozusagen eine richtige historische Analogie ist oder ob diese chinesische Konkurrenz jetzt eine ganz, ganz neue Dimension ist.
Ich habe schon das Gefühl, dass die chinesische Konkurrenz insofern eine neue Dimension ist, weil die Deutschen ja auch in gewisser Weise die erste Welle der E-Autos verpennt haben. Oder sie haben eben nicht die Modelle, die hier den Massenmarkt glücklich machen. Also insofern werden sie schon zu einem Zeitpunkt von dieser chinesischen Konkurrenz eingeholt oder wie manche eben sagen würden, überrollt, in der sie selbst noch nicht ganz bereit sind. Die haben einfach jahrelang keine kleineren und mittleren Modelle gebaut, die irgendwie erschwinglich wären. Insofern glaube ich, das ist jetzt wirklich eine ganz kritische Zeit, in der die darauf achten müssen, dass die Marktanteile nicht verloren gehen. Und ich habe auch ein gewisses Verständnis für die Autobosse, die sagen, wir können uns von China nicht einfach abkoppeln wie von Russland, weil das ja immer so eine Analogie ist, die jetzt auch im Raum steht. Denn wir sind ja mit China deutlich komplexer verflochten. China ist ja nicht einfach nur ein Absatzmarkt für uns, sondern wir importieren aus China ja auch jede Menge Rohstoffe, chemische Grundstoffe, seltene Erden, Maschinen teilweise auch. Also wir brauchen die in vielerlei Hinsicht, auch im Batteriegeschäft haben wir eine große Abhängigkeit von China. Wir können uns da jetzt nicht innerhalb von ein paar Monaten autark machen. Also das ist eine andere Nummer als die Verflechtung der USA beispielsweise mit China.
Ein Punkt, der auch ganz oft zu hören ist, den ich oft höre, den hatte bei uns vor einigen Wochen auch der Jörg Wuttke gesagt, früherer Präsident der Europäischen Handelskammer, der argumentiert, wir brauchen China als Wirtschaft als eine Art Fitnessstudio, also um sozusagen die künftigen Trends abzulesen, Stichwort Forschung, Entwicklung. Wenn man das nicht in China macht, dann landet man irgendwann auf dem Abstellgleis. Da kann man drüber streiten, ob das genauso ist, aber das ist, glaube ich, auch eine dritte Facette neben diesem Stichwort Rohstoffe, Grundstoffe, die Abhängigkeit davon, die Abhängigkeit zweitens vom Markt ist eben drittens auch das Potenzial, die Möglichkeit, dort Forschung, Entwicklung betreiben zu können, weil das eben ein wichtiger Markt ist. Das fällt auch oft unter den Tisch.
Ja, ich glaube bloß sozusagen, dass wir über diese Laborphase ja wirklich raus sind, wo man sagen kann,
ja, aber es entwickelt sich ja weiter.
Ja, es entwickelt sich ja weiter. Aber ich würde auch sagen, das, was da auf dem Automarkt passiert, ist eine andere Dimension, das ist existenzieller, weil eben diese ganze chinesische Staatswirtschaft dahinter steht mit ihren Subventionen, weil diese ganze Struktur eben, das sind nicht irgendwie 2-3 Autohersteller, sondern die machen das eben so, dass das wirklich sozusagen
Dutzende von Herstellern arbeiten zusammen,
aber das ist dann sozusagen darwinistisches Modell, mal gucken, wer da am besten ist, also ganz marktwirtschaftliches Prinzip ja eigentlich und interessant dann in der Vermischung mit staatlichen Investitionen, aber Sandra, du beschäftigst dich ja, du schaust viel als Wirtschaftsredakteurin auf die deutsche Autoindustrie und ich würde mal sagen, was ich da gesehen habe, ist eine Wette des Bundeskanzlers, die sicherlich riskant ist. Er legt sich jetzt darauf fest und sagt, ich glaube diesen CEOs der deutschen Autoindustrie, die sagen, wir schaffen das. Wir sind sehr wettbewerbsfähig. Wir brauchen nicht die protektionistischen Interventionen, wie sie in der EU-Kommission diskutiert werden.
Ich finde es auch naiv und ich, Steffen, ich lasse dich gleich zu Wort kommen, weil du kennst dich da mindestens genauso gut aus, wie ich mich da auskenne. Ich habe das Gefühl, wir haben ja in der Bankensystemkrise darüber geredet, dass es Banken gibt, die too big to fail sind. Ich habe das Gefühl, dass die Autokonzerne oder auch ein Chemiekonzern wie BASF diese Wette auch gerade spielt. Denn das sind keine Mittelständler, da sind keine Mittelständler mitgereist. Das sind die Konzerne, die im Zweifelsfall vom deutschen Staat rausgekloppt werden, wenn ihre Wette nicht aufgeht. Und da, finde ich, lässt sich die Regierung auf einen Deal ein, der extrem gefährlich ist.
Ich kann das nochmal kurz vorlesen, wie da so eine Wirtschaftsdelegation aussieht, wer da alles dabei ist. Jeweils auf CEO-Ebene, BMW, Mercedes, Siemens, Merck, BASF, Bayer, ThyssenKrupp. So, dann wird es ein bisschen kleiner, aber auch nicht wirklich klein. DHL, Zeiss, Covestro, also die ehemalige Kunststoffsparte von Bayer. Und dann Voith, also Voith, glaube ich, wahrscheinlich Maschinenbau, Anlagenbau.
Auch Turbinen, keine Klitsche, sondern auch ein großes Ding.
Aber auch kein kleiner Mittelständler. Das habe ich früher auch bei Reisen erlebt, dass dann da also wirklich so der gehobene deutsche Mittelstand ist, dass das abgebildet wird. Und das führte ja vorher auch zu Diskussionen vor dieser Reise. Wo ist der deutsche Mittelstand? Scholz setzt auf diese ganz großen Player dieses Mal.
Und ich finde das einfach, ich erwähnte es vorhin ja schon, ganz wichtig zu betonen, so Hersteller wie Volkswagen, die waren jetzt gar nicht dabei, aber auch Mercedes-Benz, was interessant ist.
Ich weiß es bisher nicht. Es hieß zunächst, dass der Oliver Blume, der Vorstandschef von VW, dass der dabei ist. Kurzfristig hat er offenbar abgesagt. Irgendwas muss dahinter in Kulissen passiert sein. I don't know.
Wir wissen es nicht, aber dass diese drei großen deutschen Player so vehement auftreten und sagen, mischt euch politisch nicht ein, wir kriegen das so hin mit China, hängt eben meiner festen Überzeugung davon ab, erstens, dass sie wirtschaftlich total abhängig sind vom riesigen Markt, zweitens, dass sie eng verwoben sind eben durch die sogenannten Joint Ventures mit den chinesischen Staatskonzernen, dass sie da also regierungsnah einfach sein müssen und drittens, dass sie eben, wie vorhin erwähnt, strukturell auch zum Teil über die Aktionärsstruktur ganz, ganz nah dran sind am chinesischen Staat. Das heißt, zum Beispiel die Hersteller in Frankreich oder auch in Italien, vor allem aber in Frankreich, die Hersteller, die ja Peugeot, Citroën und so weiter, die kleinen E-Autos herstellen, die haben natürlich ein großes Interesse an dieser Untersuchung der Europäischen Union in Bezug auf die Anti-Dumping-Untersuchung. Das ist ja ganz logisch. Und das finde ich von außen betrachtet schon irgendwie strange, dass auch die Bundesregierung immer sagt, wir müssen da mit einer Stimme sprechen und dann aber sowohl der französischen Regierung in den Rücken zu fallen und zweitens eben auch der Europäischen Union in den Rücken zu fallen.
Sandra, wie würdest du das sehen? Welche Möglichkeiten hat die EU-Kommission eigentlich, wenn die, wie Steffen das sagt, die untersuchen jetzt Marktverzerrungen, Dumping, überhöhte Staatssubventionen? So, jetzt ist ja auch immer das Beispiel, das haben wir in den Trump-Jahren in den USA gesehen, wo Trump diesen sehr protektionistischen, aggressiven Kurs gegenüber China fährt. Und nach allem, was ich lese und höre, ist die Bilanz für die amerikanische Volkswirtschaft negativ gewesen. Die Rückschläge auf die amerikanische Industrie, Landwirtschaft, Erdnuss und so weiter in hochsensiblen Gebieten waren so, dass sich das nicht gelohnt hat. Wie siehst du das aus der Sicht der Ökonomin?
Er hat ja ganz stark mit Schutzzellen gearbeitet. Und das ist, glaube ich, fast Konsens unter den Ökonomen, dass diese Schutzzölle niemals komplett funktioniert haben, weil sie unterwandert wurden, weil sie nicht richtig durchgezogen wurden, weil sie einfach oder weil China Ausweichstrategien gefunden hat, dass man dann irgendwie bestimmte Teile doch irgendwie in Vietnam oder wo auch immer hat fertigen lassen. Also ich glaube auch, dass man seine eigene Volkswirtschaft mit Schutzzöllen teilweise stärker verletzt, als man der chinesischen Wirtschaft schadet. Insofern ist es wirklich sehr umstritten, ob dieser Protektionismus hilft. Ich meine, Biden hat ja jetzt auch ins Spiel gebracht, er will wieder Strafzölle auf Stahl mit einbringen. Damit kann man eine Zeit lang die heimische Wirtschaft irgendwie abschirmen, aber die werden dann doch irgendwie immer unterlaufen. Was ich nicht ganz verstehe, und da wäre ich auch an eurer Einschätzung interessiert, mir ist nicht ganz klar, ob sich China tatsächlich auch mit gegenprotektionistischen Maßnahmen so stark an der EU rächen könnte, wie das jetzt so im Raum steht.
Wieso nicht? Na klar. Also das haben die auch in anderen Fällen bewiesen, bei Australien, ja, bei Japan, bei Südkorea vor allen Dingen, bei Taiwan, bei Litauen zuletzt.
Aber guck mal, die meisten Fabriken von VW zum Beispiel, die stehen doch in China. Da helfen die Schutzzölle ja überhaupt gar nicht, denn die Fabriken sind ja im Land für die Autos, die in China verkauft werden. Da kannst du mit Schutzzöllen ja gar nicht ran. Da könntest du ja nur an Komponenten ran.
Nee, man kann es aber einem Konzern wie Volkswagen schwieriger machen zum Beispiel. Ne? Also das ist jetzt nur ein Beispiel, ganz hypothetisch, aber man könnte zum Beispiel sagen, wir stellen euch nicht mehr die besten Leute zur Verfügung oder ihr werdet einfach nicht mehr so bei irgendwelchen Ausschreibungen bevorzugt oder behandelt wie bisher. Ne? Das ist jetzt alles hypothetisch, aber da kann man schon, Stichwort asymmetrische Bestrafungen, glaube ich, viel machen. Also da darf man auch nicht naiv sein.
Das spielt sich ja nicht innerhalb einer Branche an. Das ist das, was ich eben meinte. Richtig. Mit den Erdnüssen. Ja. Also ne, die Amerikaner machen Schutzzölle für chinesische Stahlimporte und die Chinesen blocken dafür die amerikanischen Erdnussexporte. Und das hat die Amerikaner sehr geschmerzt. Und die Chinesen reden ja jetzt auch schon, da wird ja auch schon angedeutet, wenn ihr eure Autos schützt, dann verhängen wir Einfuhrsperren.
Die drohen damit, ja.
Höhere Zölle nicht nur für Autos, sondern zum Beispiel für französische Luxusgüter.
Ja, aber die Frage ist ja, muss man sich auf so eine Erpressung oder auf so Drohungen einlassen? Ne? Und Sandra, wir haben drüber gesprochen, über dieses Interview mit dem China-Experten Andreas Fulda. Das ist ein Sinologe, der in Großbritannien lebt. Der hat dem Kapital, der Wirtschaftszeitschrift, ein Interview gegeben zu genau diesem Thema. Und der hat gesagt, sinngemäß, also diese Annahme, bloß kein Protektionismus, so davon muss sich Europa verabschieden. Das sei Quatsch, da würde mich deine Meinung interessieren.
Ich habe auch das Gefühl, dass die Bundesregierung vielleicht nicht alle Druckpunkte nutzt, die sie da eigentlich hat. Denn China ist ja auch im höchsten Maße, gerade im Moment in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation, daran interessiert, den Absatzmarkt Europäische Union zu nutzen. Das heißt, Protektionismus würde sie schmerzen, weil in vielerlei Hinsicht der US-Absatzmarkt, gerade für ihre E-Autos, fast komplett dicht ist, für viele andere Sachen immer weiter zugemacht wird. Also ja. China ist unter Druck, du weißt es viel besser als ich, die Lokalregierungen, die Provinzen, die sind unter Druck, die brauchen einfach Einnahmen. Und wenn den Staatskonzernen ein Absatzmarkt wie Europa fehlt, dann fehlen den Provinzen Einnahmen. Dann ist das ein Druckpunkt, auf den man stärker rumdrücken könnte. Ja, und das versucht Scholz nicht mal.
Ich glaube, da ist wirklich so, muss man sich wahrscheinlich auch verabschieden von dem, was wir die letzten Jahrzehnte geübte Praxis war, dass man eben versucht, über Fairness alles hinzukriegen. Wenn der eine Player, in diesem Fall China, stark und massiv auftritt und robust, muss man vielleicht auch andererseits robust sein. Leute, ihr kommt nur auf den europäischen Markt, wenn ihr die und die Regeln für uns erfüllt.
Ich glaube, was wir sehen hier, ist eben das deutsche Wirtschaftsmodell. Die Amerikaner mit ihrem viel, viel größeren Binnenmarkt können anders staatlich operieren mit der Drohung von Schutzzöllen, um die heimische Industrie zu schützen.
Wobei EU ist viel größerer Binnenmarkt als USA.
Ja, das reicht aber für die Deutschen nicht. Die Deutschen sind in ihrer Wirtschaft viel stärker als weltweit exportierendes Geschäftsmodell aufgestellt und deswegen viel empfindlicher dafür, sich auf Handelskriege einzulassen. Das ist ja
weil
das alte
so
Thema.
Auch
natürlich, weil unsere ganze Industrie, unsere ganze Volkswirtschaft, unser Wohlstand, die Leistungsfähigkeit unseres Staates darauf ausgerichtet ist. Und gerade was den China-Handel angeht, ist das ja auch ein alter Konflikt zwischen Bundesregierungen, das betrifft nicht nur diese Bundesregierung, und der Europäischen Kommission. Das ist in Brüssel, in anderen europäischen Staaten immer kritisiert worden, dass Deutschland da sozusagen so eine solitäre Handelspolitik betreibt.
Bilateral, ne?
Also bilaterale Handels, die Bundeskanzler, Bundeskanzlerin früher. Das zieht sich durch mit ihren großen Wirtschaftsdelegationen, die dann da ihr Ding drehen und den deutschen Exportmarkt pflegen, den wir brauchen. Und was wir jetzt auch sehen, ist ja, man muss das ja auch nochmal erwähnen, es gab letztes Jahr diese China-Strategie der Bundesregierung, ganz im Zeichen der Erfahrungen des Ukraine-Krieges, Russland, dann durch starken Druck der Bundesregierung international. Wir dürfen uns nicht abkoppeln von China als Konsequenz daraus. Kein Decoupling. Scholz war wahnsinnig froh, als das dann auch auf dem G7-Gipfel in Hiroshima dann sozusagen als Konsens bekräftigt werden konnte. De-risking, kein Decoupling. Das ist sehr stark im deutschen Interesse gewesen. Und dann kam diese deutsche China-Strategie auf den Markt, auch mit diesem berühmten Dreiklang China, Wettbewerber, Partner, systemischer Konkurrent und mit diesem Schlagwort De-risking, aber auf keinen Fall Decoupling. Und was wir jetzt sehen, ist, deutsche Bundeskanzler sind am Ende sozusagen immer im Geleitzug der deutschen Wirtschaft. Das ist so.
Aber mit De-Risking hatte diese Reise, oder wenn man sich die Resultate anguckt, ja wirklich nichts zu tun. Ne? Also mit Risiken minimieren sehe ich jetzt nicht.
Nein, wir sind weg. Wir sind, ja? Das war das, was wir eindrucksvoll sehen konnten. Wir sind weg davon. Das ist jetzt nicht mehr, wir brauchen diesen chinesischen Markt. Es gibt De-Risking, das bezieht sich, das darf man nicht vergessen. Das geht natürlich sehr stark weiter, was den Halbleitermarkt angeht. Die vielen Investitionen, die auch in Deutschland stattfinden, sich unabhängig zu machen. Das ist ja dann nicht die Volksrepublik China, sondern das sind die taiwanesischen Hersteller, auf dem Halbleiterbereich unabhängig werden. Ansonsten geht die Party weiter.
Und beim Thema Solar ist ja der Zug auch schon abgefahren. Das wäre nochmal ein anderes Thema. Ich würde aber gerne auch nochmal auf zwei andere Themen zu sprechen kommen, die mehr so mit Geostrategie zu tun haben. Sandra und Stefan, Stichwort Iran. Überschattet wurde diese Reise des Bundeskanzlers nach China ja vor allem zu Beginn vom iranischen Großangriff auf Israel. Das war in der Nacht, als ihr gestartet seid von Berlin auf dem Weg nach Chongqing. Stefan, wie hat sich das abgespielt? Du warst da ja dabei im Flugzeug.
Ja, das war ein Nachtflug und wir sind da am Morgen chinesischer Zeit gelandet dann. Das hat sich dann im Flugzeug rumgesprochen, dass da was passiert. Wir wissen so, auf halber Strecke, wahrscheinlich irgendwo über dem Kaspischen Meer oder so, hat der Bundeskanzler davon gefahren. Die waren gerade vorne in dem
Separé.
Kanzlerbereich, im VIP-Bereich, waren die größtenteils gerade dabei, sich mal hinzulegen und die Sitze runterzuklappen oder soweit sie es haben, ins Bett zu gehen. Und dann kamen diese Nachrichten, dann wurde natürlich telefoniert. Und zunächst mal wusste man ja gar nicht, als wir dann gelandet sind und dann wir auch die Möglichkeiten hatten, mit den Beratern des Bundeskanzlers zu sprechen, zu hören, was die wissen, da war das noch sehr unklar. Da war eben noch nicht klar, kommen da jetzt weitere Angriffswellen. Und dann nahm das seinen Lauf und Olaf Scholz war auch nicht klar, bleibt das Programm überhaupt so? Wenn das schlimmer gewesen wäre, hatten die alle Optionen vorbereitet. Möglicherweise wäre er auch früher zurückgereist, aber wir haben das ja dann gesehen. Irgendwann im Laufe des Tages stellte sich raus, das ist jetzt eine Angriffswelle gewesen. Scholz hat dann im Grunde nur einen Programmpunkt in Chongqing, in dieser riesigen Stadt, abgesagt, eine Stadtführung, da war Städtebau, war dann Thema, war nicht mit dabei, abends bei so einer Fahrt mit einem Schiff auf den Flüssen von Chongqing und hat dann eben eine Schaltkonferenz mit den G7-Partnern gemacht.
Ich hatte an diesem Samstag Dienst und medial in der Berichterstattung war das natürlich das Thema, völlig zu Recht. Und der Tenor an diesem Tag, auch mit den Politikerinnen und Politikern, mit denen ich an dem Tag sprechen konnte über Iran-Israel, fiel immer wieder der Satz, ja wunderbar, dass Olaf Scholz jetzt gerade in China angekommen ist, da kann er ja super das Thema ansprechen. Schließlich hat ja Chinas Führung um Xi Jinping einen super Draht nach Teheran, da kann Scholz jetzt ja mal super vermittelnd da einsteigen.
Das habe ich auch gedacht und
war aber eher
natürlich
Hoffnung,
auch gefragt, aber es ist dann ziemlich schnell klar geworden. Also ich meine, die Chinesen, wir haben das jetzt immer wieder gesehen, dass sie versuchen, eine geopolitische Rolle auch außerhalb des engeren asiatischen Umfelds zu spielen. Das große Beispiel ist ja die chinesische Rolle beim Zustandekommen dieses Vertragsabkommens zwischen Saudi-Arabien.
Wobei sie da vermittelt haben, Oman war da ja vor allem maßgeblich, genau. Aber sie haben dann sich das ans Revers gehängt.
Und die Rolle ist wahrscheinlich nicht so gigantisch gewesen, wie das vielleicht im ersten Augenblick erschien, aber es war sozusagen ja schon ein Signal, die Chinesen spielen da eine Rolle, die sie vorher so nicht gespielt haben. Dann haben wir gesehen, dass in diese BRICS-Gruppe, BRICS Plus, dann eben auch Iran aufgenommen wurde und die da auf einmal miteinander am Tisch saßen. Aber mein Eindruck ist jetzt nach den Gesprächen, die ich da führen konnte und auch nach der Rückkehr führen konnte, dass man den Eindruck hat, solche Allianzen sind nicht so, wie wir das innerhalb von der G7-Gruppe vorstellen können. Die telefonieren da nicht mal so schnell miteinander. Und
vor allem gibt es da eine klare Koch-Kellner-Kategorie. Ne? Also da ist schon China einfach dominant und nicht auf Augenhöhe mit anderen.
Also China versucht immer wieder alles auszunutzen, was den Westen zunächst mal schwächen kann. Und das machen sie ausgesprochen konsequent. Aber da solche Allianzen zu schmieden und das ganze Verhalten auch der Chinesen zu diesem Angriff aus dem Iran war natürlich sehr schwach. Also da sehen wir, die stellen sich dann auch erstmal an den Rand und tun erstmal gar nicht viel. Sind sozusagen tendenziell in dem ganzen Nahostkonflikt eher im arabisch-pro-palästinensischen Lager, weil das dann auch wieder heißt, gegen den Westen zu sein. Aber es ist weit davon entfernt, dass Scholz das jetzt oben auf die Agenda setzen würde und eine Hoffnung ausstrahlen würde, dass die Chinesen da eine Rolle spielen und auf den Iran einwirken könnten.
Ja, ich behaupte auch, die chinesische Führung wird einen Teufel tun und irgendwas tun, was im Sinne der US-Regierung sein könnte. Und das findet ja alles unter diesem Vorzeichen statt. Was immer den Vereinigten Staaten schadet oder zumindest nicht gut tut, ist in unserem Interesse. Und ich glaube, da haben die Chinesen einfach ein großes Interesse, nicht nur beim Stichwort Iran, sondern auch beim Stichwort Russland natürlich. Auch das fand ich interessant. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt. Ich habe das Gefühl, dass Olaf Scholz bei seiner Reise in China diesmal ausdrücklich Wert drauf gelegt hat, zu sagen, das sind unsere deutschen Interessen, ja, unsere Prioritäten. Eins war Klimaschutz, eins war fairer Handel,
Ukraine,
hat nicht
natürlich
so gut geklappt und das Ukraine. Dritte war Ukraine-Russland.
Da setzen, das ist natürlich was ganz anderes. Da setzt man drauf, dass China eine Rolle spielt.
Aber
da
auch
will
da,
man China haben.
Ja, aber
und
welche?
Also, ja, das war ja sehr konkret. Es ging darum, da ist auch eine Erwartung geweckt worden. Wir wissen, es soll möglicherweise Mitte Juni eine Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz geben. In dem Format, wie es das letztes Jahr im Sommer, im August, glaube ich, war es, in Jeddah in Saudi-Arabien auch gegeben hat. In Jeddah waren chinesische Diplomaten dabei. Das hat man als ein wichtiges Signal gesehen, auch in dem Sinne, die Chinesen sind bereit, da eine Rolle zu spielen. Xi Jinping hat angekündigt, er will eine Rolle spielen. Lula da Silva, der brasilianische Präsident, ist zu Xi Jinping gereist, nachdem er Lula angekündigt hat, dass er eine Friedensinitiative starten will. Alle schauen da auf China, was die Ukraine angeht. Und wir sehen aber
meine
auch
Meinung,
da nicht
Stefan,
viel.
Ne? Du kennst da meine Meinung.
Ich bin
da immer sehr, sehr skeptisch, weil ich auch intensiv versuche, die chinesischen Medien zu verfolgen. Und die chinesischen Staatsmedien sind so krass offensiv dabei, das russische Kernnarrativ zu verbreiten. Erstens, der Westen ist schuld. Zweitens, also die USA vor allen Dingen und die NATO. Zweitens, ihr Europäer gießt Öl ins Feuer. Das ist einfach die verkappte Kritik daran, dass wir Waffen liefern an die Ukrainer, um sich zu wehren. Und drittens auch generell die Art und Weise, wie über diesen Konflikt berichtet wird, nach dem Motto, naja, das ist halt so ein lokaler Konflikt, den müssen die beiden Seiten irgendwie lösen. Also um es ganz klar zu sagen, die chinesische Staats- und Parteiführung steht engst an der Seite der russischen Führung.
Und ich finde, sie profitiert ja auch materiell davon. Das darf man auch nicht unterschätzen, abgesehen von den Absichtserklärungen oder von der medialen Berichterstattung. Wenn es einen Gewinner des Krieges gegen die Ukraine gibt, dann kann man sagen, das ist schon China. Also China kauft das, was wir im Westen mit Sanktionen belegen und was wir nicht wollen. Öl, Gas, das kaufen die Chinesen. Also Russland ist de facto so eine Art Rohstoffkolonie geworden für die Chinesen gerade. Und China versucht oder macht es ganz konkret, das ist ja der Vorwurf immer wieder, dass die Dual-Use-Güter rüberschicken, die sowohl militärisch als auch zivil genutzt werden können. Also man hat schon das Gefühl, das, was du, Steffen, und du, Stefan, auch gerade gesagt hast, solange dieser Angriffskrieg gegen die Ukraine kein Schaden für China ist, sondern Europa schwächt und die USA schwächt, schauen die zu.
Ja, und das haben wir ja gesehen. Dieses Gesprächsthema stand ja sozusagen vor der Kulisse des ersten Besuchs von Olaf Scholz als Bundeskanzler in China Ende 2022, als er zurückkam und gesagt hat, Xi Jinping hat in aller Öffentlichkeit gesagt, kein Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine. Da wurde Olaf Scholz ja sozusagen als der Henry Kissinger des 21. Jahrhunderts gefeiert.
Von einigen, allen.
Der in Peking als was Unglaubliches erreicht hat und den Xi zu dieser Aussage bewogen hat. Die Aussage hätte der Xi wahrscheinlich ohnehin bei irgendeiner Gelegenheit getroffen.
Das wollte ich gerade sagen. Ja,
da hat er sich gedacht, ist eine gute Gelegenheit.
Das ist Politik der chinesischen Regierung seit Jahrzehnten, das so zu formulieren.
Ganz genau. Aber die Scholz, seine Leute, die SPD, haben das als den großen diplomatischen Erfolg des Bundeskanzlers gefeiert. Und insofern war natürlich auch die Erwartung, und ich würde sagen, die ist auch gespielt worden, dass er jetzt wieder sowas mitbringt. Und da hätte diese Aussage, China kommt hochrangig zur Friedenskonferenz in die Schweiz, hätte das sein können. Da haben die, glaube ich, auch ein schlechtes Erwartungsmanagement betrieben. Denn das, was dann kam am Ende, war, wir bleiben darüber im Gespräch. Also nichts kam daraus und China tänzelt da weiterhin schön in der Mitte rum, schaut, wo es einen Profit schlagen kann. Lavrov war neulich da. Demnächst werden wir sehen, dass Xi Jinping sich wieder persönlich mit Wladimir Putin trifft.
Ja, der soll im Ende Mai, Anfang Juni nach Peking kommen. Ja.
Der wird dahin kommen, dann werden wir sehen. Es wurde ja angekündigt, Xi Jinping fährt am 8. Mai, symbolträchtiger Tag.
Weltkriegsende.
Und fährt am 8. Mai nach Belgrad, wo erinnert wird an die Angriffe der NATO auf Belgrad im Kosovo-Krieg.
Wo übrigens die chinesische Botschaft getroffen wurde.
Absolut,
von
genau,
einer missgeleiteten NATO-Bombe. Das wird in China heute noch immer wieder thematisiert.
Was für eine Symbolik, wenn er das wirklich macht.
Gut, man könnte auch generell sagen, was für eine Symbolik, dass Xi Jinping, wenn er nach Europa fährt, sich zwar auch mit Emmanuel Macron trifft, aber vor allem in Ungarn und in Serbien aufschlägt. Zwei europäische Regierungen, die gelinde gesagt nicht gerade Mainstream-europäisch sind.
Ganz genau. Schauen, wo sind die Schwachstellen, wo sind die schwankenden Mächte, die man zu sich rüberziehen kann, wo kann man profitieren von den Unsicherheiten im Westen. Und da hat er genau die richtigen identifiziert.
Ich habe noch mal eine Frage an Sandra, wo wir über Russland sprechen. Anfang April war Sergej Lavrov, der Außenminister Russlands, in China und hat sich entgegen des Protokolls mit dem Staats- und Parteichef, mit Generalsekretär Xi Jinping getroffen. Es war dann so, dass Xi Jinping so zitiert wurde in den Medien, ich lese hier ab, wir haben den gemeinsamen Anspruch, die globale Weltordnung zu verändern. Das sagt Xi Jinping zum russischen Außenminister. Ich finde, das muss einem Angst machen, wenn ein chinesischer Staatschef mit dem russischen Außenminister übereinstimmt, jawohl, wir wollen die Weltordnung, wie sie bisher besteht, verändern. Sandra, wie wird das in der Wirtschaft einfach abgetan, nach dem Motto, ach, das ist alles Folklore?
Es gibt da einen Unterschied zwischen der US-Wirtschaft und der hiesigen Wirtschaft. Ich glaube, dass die Alarmglocken in den USA viel stärker klingeln als bei uns, weil man das hier versucht, noch mal ein bisschen wegzuatmen. Aber auch da zeigt sich, glaube ich, in der deutschen Wirtschaft, selbst wenn der Wunsch da wäre, sich dagegen stärker abzusichern oder sich da irgendwie ein Kissen zu bauen, mit dem man die Schläge abpuffern könnte, zeigt sich die gleiche Hilflosigkeit oder die gleiche Lobbyarbeit, die auch die Konzerne, die großen Konzerne gegenüber dem Kanzler praktizieren. Was ist denn die Alternative? Was sollen sie denn gerade machen? Wenn sie gegenüber China diesen Hebel nicht finden, wie finden sie ihn gegenüber einer Allianz aus diesen beiden Mächten? Also ich habe da so ein bisschen das Gefühl, das ist schon angekommen in der deutschen Wirtschaft, aber man scheut die Konsequenzen, denn Die Konsequenzen sind mit Wohlstandsverlusten, mit Einkommensverlusten verbunden. Auch für jeden Einzelnen von uns, nicht nur die Unternehmen. Was tun wir denn, wenn wir solche Länder dann mit Sanktionen belegen
aber
und mit Schutzzellen?
Ist das nicht auch so ein bisschen, Stichwort Kaninchen, das auf die Schlange starrt? Weil es gibt so viele Untersuchungen, ich glaube das IW, Institut der Wirtschaft in Köln, aber auch andere haben das ja ausgerechnet und haben den vermeintlichen möglichen Wohlstandsverlust durchgerechnet. Die Welt würde nicht untergehen, wenn man weniger abhängig wäre von China. Klar, das ist irgendwie sehr akademisch, darüber zu diskutieren, was würde 2% Wohlstandsverlust bedeuten für Menschen, denen sowieso dreckig geht. Aber ist es legitim, darüber zu diskutieren?
Ich finde schon, dass es legitim ist, darüber zu diskutieren, denn es wäre so eine Art Zeitenwende. Also wir haben uns schon darin eingerichtet, dass der internationale Handel, in dem China einfach der große Player ist, viele unserer Produkte deutlich billiger macht. Und das fängt mit dem Mobilfunknetz an, wo wir immer noch nicht geklärt haben, anders als die USA, ob wir da Huawei reinlassen oder ob wir die aus dem 5G-Netz ausschließen.
Ne? Also.
Genau. Ob wir sie wieder rausschmeißen oder wir haben sie reingelassen, die Briten haben sie nicht reingelassen zum Beispiel. Das sind alles Kostenfragen, die sich summieren. Und das ist nicht nur unser Alltag mit Konsumgeräten, Smartphones, Kleidung, Haushaltsgeräten, sondern das geht ja viel tiefer rein. Also wir könnten ja über die Solarfrage weiter diskutieren. Wollen wir die Energiewende, die sehr viel günstiger wird, wenn wir chinesische Module auf die Dächer bauen? Oder wollen wir homegrown, hier bei uns produzierte Solarmodule, die aber bei den Personalkosten, die wir hier haben, um einiges teurer sind? Das ist nicht nur eine patriotische Frage, sondern eine Frage des Geldbeutels und auch der Geschwindigkeit der Energiewende. Und das kann man jetzt mit Blick auf Windenergie immer weiter durchdeklinieren. Das ist eine verdammt schwierige Entscheidung, die mit der Zumutbarkeit von Politik zu tun hat. Was möchte die Regierung ihren Bürgern zumuten und auch ihren Konzernen?
Ich habe noch eine Frage an Stefan, weil du bei der Reise dabei warst. Ich war bei einer China-Veranstaltung gestern. Da waren viele Leute, die mit China zu tun haben, unter anderem der Vertreter einer in Berlin ansässigen Menschenrechts-NGO. Der war entsetzt und das nehme ich ihm auch ab, das Entsetzen. Der sagte, ey, über Menschenrechte habt ihr Medienleute jetzt gar nicht gesprochen im Nachgang der Reise, vorher so ein bisschen, aber hat das eine Rolle gespielt auf der Reise? Also Stichwort Hongkong, Stichwort Lage der Menschen in Xinjiang, die Uiguren, Lage der Menschen in Tibet, die Bedrohung Taiwans und so weiter.
Nein, man muss sagen, das spielte keine Rolle und es ist richtig die Beobachtung, wir, die Medien, haben es auch nicht zum Thema gemacht. Es gab Kritik. Du hast ja auch vorher mit Menschenrechtsorganisationen gesprochen. Es gab von einigen Kritik. Andere haben gesagt, der Kanzler hat mit uns vorher gesprochen. Es ist so wie immer gewesen. Es wurden offenbar in dem Gespräch von Scholz mit Xi Einzelfälle angesprochen. Es gab ein Treffen am Ende der Reise im Goethe-Institut in Peking mit Vertretern der Zivilgesellschaft. Da waren dann
in Anführungszeichen,
also da waren dann so ein paar Leute von ein paar Künstler, so einem sehr hippen Kunstdistrikt zum alten Fabrikgelände. Da waren Vertreter von Queer Scene in Peking dabei. Scholz ist da sicherlich ein anderer Typus. Angela Merkel hat das offensiver gemacht. Da habe ich das auch erlebt, dass sie auf Pressekonferenzen in der großen Halle des Volkes dann zum Beispiel das Thema Pressefreiheit angesprochen hat, Klagen auch von Journalistinnen und Journalisten aufgenommen hat. Die Lage für die ist nach wie vor schwierig. Ich habe da auch mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen.
Gelinde gesagt schwierig.
Ja, ne? Die erzählen zum Teil, nicht alle, aber zum Teil wirklich Geschichten von großen Einschüchterungsversuchen, unter denen sie da immer wieder stehen und Restriktionen. Aber zur Bilanz gehört auch dieses Thema Uiguren zum Beispiel. Das war verdrängt, überlagert von den großen Kriegen, Krisen dieser Welt und den Wirtschaftsfragen, über die da gesprochen wurde.
Das zeigt im Grunde das große Dilemma, dass man, so wie auch wir in dieser Runde, Sandra und Stefan, wenn wir jetzt hier eine Dreiviertelstunde über China reden, gerade mal ein bisschen an der Oberfläche kratzen, also gefühlt und so viel andere Dinge links und rechts liegen lassen. Sandra, an dich die Frage, deiner Ansicht nach, du beobachtest das Thema jetzt ja auch schon seit einiger Zeit. Wie hat sich Deutschlands Umgang wirtschaftspolitisch, aber auch darüber hinaus gesehen, mit China verändert? Es gibt diese China-Strategie, es gibt diese Buzzwords, De-Risking, Wettbewerber und systemischer Rivale und pipapo, aber fundamental, hat sich da was verändert?
Ich glaube, es gibt eine große Kontinuität, bei der sich eben China stark verändert hat und wir etwas hinterherhinken. Dieses Buzzword De-Risking ist ja noch gar nicht richtig mit Leben gefüllt, zumindest bei vielen großen Unternehmen nicht. Die Mittelständler sind, by the way, in der Hinsicht schon viel weiter. Die entkoppeln viele ihrer Ketten schon mal, aber ich habe das Gefühl, dass es immer noch diesen Denkfehler in der deutschen Politik gibt. Wenn wir angenehm für die Chinesen sind, dann kommen die uns irgendwie schon entgegen, auch wirtschaftlich entgegen. Und ich glaube, da hinken wir einfach immer noch ein bisschen der Tatsache hinterher, dass da tatsächlich eine Regierung sitzt, die mittlerweile sehenden Auges eine Politik betreibt, eine Exportschwemme betreibt, die stark auf ihren eigenen Nutzen und mit allen Mitteln auf ihren eigenen Nutzen ausgerichtet ist. Ich kann andererseits auch Manager verstehen, um das nochmal zu Protokoll zu geben, die sagen, wir können nicht nur Geschäfte machen mit Ländern, die uns genehm sind und die uns politisch sympathisch sind und die die Menschenrechte achten. Sonst wäre die Wirtschaftswelt sehr, sehr klein und die wären die Absatzmärkte sehr, 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 sehr viel zu klein. Aber das De-Risking, wie es im Moment betrieben wird, politisch und von großen Konzernen, glaube ich, ist doch um einiges zu zaghaft und da machen uns andere vor, dass es anders ginge.
Naja, ich würde vielleicht nochmal anknüpfen an das, was du, Steffen, eben gesagt hast, den Besuch von Lavrov und die gemeinsame Erklärung mit Xi Jinping, wir wollen die Weltordnung verändern. Das ist sozusagen noch.
Und die sagen es öffentlich, muss man nochmal sagen.
Ja, ne? Sie sagen es ja nicht zum ersten Mal öffentlich. Mhm. Es gab etwa 10 Tage vor dem russischen Überfall auf die Ukraine, gab es ein gemeinsames Papier von Xi Jinping und Wladimir Putin.
Am Rande der Olympischen Winterspiele.
Ein ausführliches Papier, in dem genau dieser Gestaltungsanspruch, wir gestalten die künftige Weltordnung, in dem der erhoben würde. Und wir sehen jetzt, wir haben damals uns gefragt, ändert der Krieg was daran? Und wir sehen heute, der ändert nichts dran. Dieser Anspruch besteht mit einem geschwächten Russland und einem weiter erstarkenden China. Und was wir sehen, alles, was wir hier diskutieren, findet eben statt vor einer Weltordnung, die, ob wir das wollen oder nicht, sich massiv verändert. Und das sind diese tektonischen Verschiebungen, das ist dieses Ringen. Und China erhebt den Anspruch. Es hat, glaube ich, noch sehr, sehr viele Potenziale, sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Die haben das noch lange nicht ausgeschöpft, was sie alles tun könnten, wenn sie wirklich wollen. Und ich glaube, die werden in Zukunft mehr gestalten wollen. Und die Frage ist, wie der Westen darauf reagiert. In den USA wird zurzeit zum Beispiel in außenpolitischen Fachzeitschriften, in Thinktanks darüber diskutiert, ob die USA diesen Systemwettbewerb mit dem Anspruch führen müssen, ihn zu gewinnen. Und die Weltordnung
statt der nur USA zu managen.
Und letztlich wieder sozusagen den unipolaren Moment der Weltordnung, wie er nach 1989, nach dem Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums stattgefunden hat, wiederherzustellen. Oder ob man sich eben wirklich darauf einrichten muss, in einer multipolaren Welt mit wechselnden Bündnissen, Kräfteverhältnissen zu leben. Und das ist eine Frage, die sich dann auch an Europa stellt, wo wir auch unterschiedliche Ansätze sehen. Emmanuel Macron etwa, der sagt, Europa muss da eine sehr, sehr eigenständige Rolle spielen, auch viel unabhängiger von den Vereinigten Staaten. Und Deutschland, das sehr stark in dieser transatlantischen Tradition immer noch steht und sagt, wir orientieren uns, das sehen wir jetzt auch in den großen Krisen, etwa im Nahen Osten, wir orientieren uns an den Amerikanern und ohne diese amerikanische Schutzmacht sind wir sowieso verloren. Also das sind die Fragen, die uns in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen werden.
Ich finde es interessant, dass die Staats- und Parteiführung in Peking sich ganz explizit von bestimmten Interessen leiten lässt oder bestimmte Interessen hat, geostrategisch, wirtschaftspolitisch, im Kleinen wie im Großen. Da geht es um Machtfragen. Und vielleicht mache ich mich jetzt unbeliebt, aber ich glaube, genau diese Interessen muss man auch in Europa, auch in Deutschland deutlicher formulieren. Und auch, Stichwort Machtfragen, worum geht es uns denn so? Ne? Und da geht es jetzt nicht nur um die Werte, sondern auch um Wirtschaft, auch um die Stabilität, die wir wollen, um die viel zitierte internationale regelbasierte Ordnung, die ja häufig genannt wird. Und da muss man, glaube ich, sagen, Olaf Scholz hat es geschafft, das zumindest diesmal so ganz pointiert zu formulieren mit erstens, zweitens, drittens, das ist uns wichtig. Korrigiere mich, Angela Merkel hat das, glaube ich, nicht so gemacht. Also die ganz explizit zu benennen, das sind unsere Interessen, das ist unser Anspruch.
Das war sehr deutlich. Das war deutlich, der Versuch, jetzt eine Sprache zu sprechen, die Chinesen zu verstehen. Die Annahme, rede ich von Interessen, verstehen sie es.
Man könnte es so deuten, würde ich sagen, das ist ein erster Schritt, aber zum zweiten Schritt gehört eben dann auch, nicht nur mit den Muskeln zu spielen, sondern die auch einzusetzen und dann eben auch zu sagen, Leute, wenn ihr eure E-Autos zu Dumpingpreisen bei uns auf den europäischen Markt werfen wollt, nur als Beispiel, dann möchten wir gerne, dass unsere Industrie grundsätzlich fairer behandelt wird in China. Ja, so.
Da könnten wir jetzt am Schluss noch über Schweine sprechen, nachdem wir über Äpfel gesprochen haben.
Äpfel und Birnen und Schweine.
Ende sozusagen. Ja, das ist ja das, was dann auch nicht gelungen ist. Aber da wären dann wirklich Interessen. Also die Äpfel spielen keine große Rolle, aber der Schweinefleischexport.
Wobei das ja wieder auch wieder Lieblingsthema Partikularinteressen sind. Ne? Man kümmert sich um die Autoindustrie, man kümmert sich um Einzelfälle. Stefan, du hast es vorhin genannt, um eine oder andere Firma oder um den einen oder anderen Menschenrechtsaktivisten oder Bürgerrechtler, der im Knast sitzt in China. Aber ist es nicht wichtig, das große Ganze im Blick zu haben?
Ja, das sind diese großen Verschiebungen. Ich glaube, die müssen wir im Blick haben. Und das ist jetzt zunächst mal auch sehr, sehr stark eine Frage, wie sich Europa entwickelt, wie sich die Europäische Union entwickelt. Und das alles, was wir jetzt gesprochen haben, illustriert natürlich, wie entscheidend das ist, ob man da als europäischer Akteur auftritt oder ob wir auf nationale Alleingänge setzen oder wie wir das eben ausbalancieren, diese Interessen, diese Machtpotenziale, diese wirtschaftlichen Interessen, die da im Spiel sind.
Sandra, willst du noch was sagen?
Ich habe gerade gezuckt, weil ein Aspekt, der mir wirklich ein bisschen bei der Diskussion zu kurz kommt auf europäischer und deutscher Ebene, und da weiß ich gar nicht, ob ich dieses Fass jetzt noch aufmachen soll, ist, dass wir diese wirtschaftlichen Interessen immer als rein wirtschaftliche Interessen diskutieren, während die woanders oft als sicherheitspolitische Interessen diskutiert werden.
Korrekt, ganz wichtig.
Und das finde ich wirklich, das ist bei uns auch, glaube ich, in dieser Diskussion, wie stellen wir uns auf, machtpolitisch einfach noch ein bisschen unterbeleuchtet. Wenn man in die USA guckt, die diskutieren über E-Autos oder über Windkraftanlagen oder über Funkmasten als Sicherheitsrisiko oder über TikTok, weil wir ausspioniert werden können, weil unsere Daten ausgelesen werden können, weil Chinesen möglicherweise unsere Wahlen manipulieren können. Diese Sicherheitsbedenken, die sind bei uns relativ klein. Bei uns denken wir in Kategorien von Arbeitsplätzen und Absatzmärkten. Und das finde ich sehr interessant. Also auch da, finde ich, hinken wir ein bisschen hinterher. Und ich würde mir wünschen, dass wir darüber mehr diskutieren, wenn wir mehr Zeit hätten. Ja.
Liebe Sandra, lieber Stefan, ich freue mich auf die Fortsetzung unseres Gesprächs in dieser oder vergleichbarer Runde. Vielen Dank für euren Input und für die Diskussion. Schön, dass ihr dabei wart im Politik-Podcast. Für alle, die uns mal live sehen wollen, auch die Leute, die dahinter stehen und stecken, am 3. Juni 2024 sind wir abends in Jena im Trafo. Karten gibt's kostenlos. Wenn ihr dabei sein wollt, schreibt uns eine E-Mail. politikpodcast@deutschlandfunk.de. Das ist übrigens auch die Adresse für eure Gedanken zum heutigen Thema China, aber auch generell Rückmeldungen, Vorschläge, Lob, Kritik. politikpodcast@deutschlandfunk.de oder schickt uns eine Nachricht auf dem Handy 0160 9130 7007. Das war der Politik-Podcast, Ausgabe 363. Redaktion Moritz Metz, Ton und Technik Ralf Seidler. Am Mikrofon waren
Stefan Detjen,
Sandra Pfister
und Steffen Wurzel.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.